Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Keine Kriege mehr, nur Friede wird's dann sein. Singt ihr mit? Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Keine Kriege mehr, nur Friede wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles schön. Wenn Christus kommt, dann wird alles schön. Keine Trauer mehr, nur Freude wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles frei, dann wird alles frei. Wenn Christus kommt, dann wird alles frei. Keine Ketten mehr, nur Freiheit wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles klar. Wenn Christus kommt, dann wird alles klar. Keine Netze mehr, nur Klarheit wird dann sein.
Ein Ehemann rennt unruhig und nervös in seiner Wohnung hin und her. Ein Freund, der bei ihm zu Besuch ist, der sagt, was ist mit dir los? Dann sagt er, ich mache mir solche Sorgen um meine Frau. Dann sagt der Freund, was ist denn mit dir, was hat sie denn? Na, die hat mein neues Auto. Das neue Auto, das ist so eins der neuen Themen nach der Wende, was überall besprochen wird. Also ich muss euch sagen, ich bin froh, dass wir hier nach der Wende die gleichen Themen verhandeln wie vorher. Mein Thema ist nach wie vor das eine, und das heißt Jesus. Und das wünsche ich dir, dass Jesus auch das Thema deines Lebens wird. Ich begrüße euch in diesem Sinne zu diesem Jugendgottesdienst. Mir ist aufgefallen, dass seit der Wende bei vielen Leuten irgendwie der Dampf raus ist. Also zum Beispiel gestern Abend, da hatte der Frank Elsner seine Show und der Gunter Emmerlich. Ich habe immer zwischen den beiden Shows hin und her geguckt. Also sterbenslangweilig. Frank Elsner, Gunter Emmerlich, die wirken nur noch jämmerlich. Es kommt nichts mehr. Eine Gruppe, bei der habe ich festgestellt, bei der ist der Dampf nicht raus. Und das seid ihr. Also was ihr das letzte Mal im Jugendgottesdienst gegeben habt für eine Kollekte für Rumänien, das finde ich einsame Spitze. In einer Zeit, wo jeder sein Geld festhält und sich eben Autos und sonst was kauft. Also dass ihr es fertig gebracht habt, für andere Menschen in Rumänien so viel zu spenden, das finde ich ganz großartig. Ich bedanke mich für eine Kollekte von 5.571 Mark. Leute! Ich bin am 3. Oktober mit dem Jörg Swoboda unterwegs gewesen und wir haben da irgendwo im Wald gesessen ein paar Tage und haben Liedtexte gemacht. Und wir haben ein Lied geschrieben zur Jahreslosung für nächstes Jahr. Und weil das der 3. Oktober war, der Tag der deutschen Einheit, da ist es ein Danklied geworden. Lied Nummer 2.
Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft.
Wir versuchen's, ja?
Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. So oft neuen Mut gegeben. Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf. Ich schöpfte wieder Kraft zum Weiterleben. Du gabst mir Hoffnung und ich gab nicht auf. Wir versuchen es mal. Und hast mir wieder mein Mut gegeben. Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf. Ich schöpfte wieder Kraft zum Weiterleben. Du gabst mir Hoffnung und ich gab nicht auf. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Vor meinen Augen alles drehte, dann war dein Bett ein erster Halt für mich. Du hörtest mich, wenn ich um Hilfe flehte und Wege aus der Angst fand ich durch dich. Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott, wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Du trugst mich, auch wenn Traurigkeit mich drückte, und wischtest mir die Tränen vom Gesicht. Du warst mein Trost, wenn mir kein Schritt mehr glückte. In meiner Nacht erkannte ich dein Licht. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Sing doch mal mit. Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott. Wer auf dich hofft, kriegt wieder neue Kraft.
Grund zum Loben und Danken nennen. Wir hatten vor einem Jahr einen Sänger eingeladen, der dann nicht kommen konnte, weil er Schwierigkeiten mit seiner Stimme hatte, mit dem Kehlkopf und so. Aber seine Stimme ist jetzt wieder in Ordnung. Er kann wieder singen und er ist wieder da. Das ist der Andreas Schmidt, der hier unten steht. Andreas, wir grüßen dich.
Du baust dein Leben, so wie dir es gefällt. Von keinem willst du einen Rat. Hast nur allein auf den Verstand gesetzt. Dich überzeugt, die eigene Tat. man wacht doch endlich auf, losgelöst von Gott. Hass und Neid halten dich ganz fest in den Krallen. Losgelöst von Gott.
Wo ich es selbst nicht kann. Hält mich fest, wo
ich treff dich drüben mit Freunden am Bahnhof. Du sagst, es hat keinen Sinn. Tief in den Zweifeln, wofür ich kämpfte, führt doch jetzt andersrum hin. Was gegen den Trüger, ich spiel dir das Volk. Doch nun bist du arbeitslos. Bitte die Einsicht, wer sich nicht beugt, kommt niemals hoch. Ich möchte dir sagen, bleib doch aufrecht stehen. Ich teile die Ängste mit dir. Denn nur wenn wir heute zusammenstehen, wird uns klar, dass wir in Gottes Armen gehalten sind. Du gehst noch zur Schule und hörst mich jetzt singen, fragst, was geht mich das an? Hauptsache Liebe, Hauptsache Freiheit, Hauptsache die Knete stimmt dann. Doch während du redest, hörst du den Irren, der heute noch ganz anders spricht. Im Mantel im Wind hat er sich gewendet, du fürchtest dich. Dann möchte ich dir sagen, teile die Ängste mit dir. Denn nur wenn wir heute zusammenstehen, wird uns klar, dass wir in Gottes Armen gehalten sind.
Thank you.
Doch da gestalt dann ein Lichter Chor, die Hoffnung, die mir bleibt. Du bist nicht tot, nein, nein, du lebst in Ewigkeit. Du lebst, bist nicht tot, du lebst in unserer Zeit. Du lebst auch in mir, du lebst in Ewigkeit. Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt. Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt. Wir sind auf einer Reise in Gottes neue Welt. Wir leiden unter vielem, was uns hier nicht gefällt. Noch gibt es Krieg und Folter und Ungerechtigkeit. Doch gibt es keine Tränen in Gottes Herrlichkeit. Komm, sing mit mir, Freiheit wird dann sein. Herrlich wird es sein, Freiheit wird dann sein. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird's dann sein, wenn Jesus kommt. Wir haben ein Zuhause in Gottes neue Welt. Gott hat es uns versprochen, und weil er sein Wort hält, da halten wir es gerne noch aus in dieser Zeit. Doch freuen wir uns jetzt schon auf Gottes Ewigkeit. Komm, sing mit mir, Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt. Wir setzen unsere Hoffnung in Gottes neue Welt, wo niemand mehr Raketen zu unserem Schutz aufstellt. Wir sehnen uns nach Frieden und nach Geborgenheit. Wir werden es erleben in Gottes neue Zeit. Komm, sing mit mir, Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer.
Keine Trauer.
Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
Kommt, wir singen alle.
Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer.
Keine Trauer.
Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
Wenn Jesus kommt.
Liebe Freunde, der Martin Luther, der hatte noch keine Spraydose. Deshalb hat er seine Thesen nicht an die Wand von der Kirche gespritzt, sondern an die Kirchentüre genagelt. Und die erste der 95 Thesen, mit denen die Reformation losging, die hieß: Weil unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Da kann man nur sagen, Inhalt gut, Ausdruck mangelhaft. Denn als Luther das biblische Wort Umkehr mit Buße übersetzte, da ist er wirklich nicht gut drauf gewesen. Denn nach dem germanischen Ursprung des Wortes und nach der deutschen Sprache und nach dem römischen Recht, da bedeutet der Ausdruck Buße das genaue Gegenteil von dem, was die Bibel damit meint. Buße ist ein Begriff aus dem Strafrecht. Also, wer gegen ein Gesetz verstößt, der muss eine Buße bezahlen, Bußgeld bezahlen. Wenn aber Jesus sagt, kehrt um, dann meint er gerade nicht, zahlt Geldstrafen und zahlt reichliche Bußstrafen, damit ihr ins Himmelreich kommt, sondern er meint, das Himmelreich ist zu euch gekommen, weil ich die Schuld für euch bezahle. Das geht also nicht darum, dass ich was bezahle, sondern dass ich einen für mich bezahlen lasse. Das heißt Bekehrung. Und das meint Jesus immer dort, wo Luther dieses komische Wort Buße hingeschrieben hat. Denkt um, kehrt um, bekehrt euch. Bekehrung ist also das Wort, mit dem nicht nur Luther seine erste These und die Reformation begonnen hat, sondern mit dem auch Jesus seine erste Predigt begonnen hat. Für viele in der Kirche ist heute das Wort Bekehrung ein rotes Tuch, woran man nur ganz deutlich sieht, dass wir uns von Luther und Jesus weiter entfernt haben als Güsi vom Urkommunismus. Und deshalb lautet meine erste These: Wer nicht bekehrt ist, ist kein Lutheraner, geschweige denn ein Christ. Und es folgt gleich die These Nummer 2, nämlich: Wer sich bekehrt, aber nicht bekennt, dessen Bekehrung ist nichts wert. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, ohne dich zu ihm zu bekennen, da bist du wie einer, der einen Fünfer im Lotto gewinnt, aber das Geheimnis, das Geld und das Glück für sich alleine behält. Also, Freunde, wir reden heute mal über das Bekennen. Ich lese euch vor, Matthäus Evangelium, Kapitel 10. Jesus sagt: Fürchtet euch vor keinem Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch am Gerichtstag bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich seit Beginn dieses Gottesdienstes noch gar nicht so richtig gehustet habe? Was schließt ihr daraus? Ihr schließt daraus, dass ich keinen Husten habe. Und so ist es auch. Ich huste nicht, weil ich keinen Husten habe. Und seht ihr, so ist das auch mit dem Glauben an Jesus. Wenn einer sich nicht zu Jesus bekennt, da kann man daraus nur schließen, dass er keinen Glauben an Jesus hat. Denn umgekehrt gilt, wer Husten hat, der muss einfach husten. Das ist ein Naturgesetz. Ich muss da immer denken an so eine Szene bei Wilhelm Busch. Da wird von einem Mann erzählt, der hat Kartoffelsalat gegessen und hat sich verschluckt. Und da heißt es dann, und hustet, bis ihm der Salat aus beiden Ohren fliegen tat. Genauso ist das auch mit dem Glauben. Wenn einer wirklich Glauben an Jesus hat, muss er das auch bekennen. Das ist ein Gesetz der geistlichen Natur. Nur, dass es bei uns nicht zu den Ohren rausfliegt, sondern zum Munde rauskommt. Jesus sagt, wessen Herz voll ist, bei dem geht der Mund über. Oder wie die Apostel mal vor Gericht zu Protokoll gegeben haben, wir können es einfach nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der wirkliche Christ kann seinen Mund nicht halten. Genauso wie einer, der wirklich Husten hat, eben sich das Husten nicht verkneifen kann. Ich sage, wer wirklich Husten hat. Man trifft ja auch manchmal Leute, die tun bloß so. Die quälen sich einen ab, die hüsteln so. Man merkt gleich, es ist geschauspielert. Manche haben in dieser Schauspielerei eine sagenhafte Fähigkeit entwickelt, dass die einen glatt täuschen können. Man hält die für echte Huster, sie sind aber bloß falsche Heuchler. Und so gibt es auch Christen, die tun so, als ob. Wenn die von Jesus reden, wirkt das aber immer wie Krampf. Man merkt bei manchen gleich, dass gar nichts dahinter steckt. Und hat so das unangenehme Gefühl, der redet bloß frommes Zeug, aber der ist innerlich leer, der brennt nicht mehr, da kommen bloß noch so tote Glaubensschlacken raus. Und dann gibt es welche, die können so gekonnt heucheln, dass man die für Superchristen hält. Die haben von früh bis abends den Namen des Herrn im Munde und spucken immer fromme Töne, aber eben nur im Mund, in Wirklichkeit sind sie leer. Das sind diejenigen, die erst im Gericht entlarvt werden. Diesen Herr-Herrsagern, den wird Jesus im Gericht eins husten und wird sagen, es kommt nicht jeder, der Herr-Herr sagt, in das Reich Gottes. Aber um diese mittelmäßigen Huster und Heuchler geht es heute nicht. Es geht heute um ein klares Entweder-Oder. Entweder du glaubst an Jesus und dann bekennst du ihn auch, oder du bekennst ihn nicht und dann glaubst du nicht an ihn. Und dann wird Jesus sich auch nicht zu dir bekennen im Gericht vor seinem himmlischen Vater. Ich erinnere mich noch mit Schrecken an einen Abend, da war ich als Schüler im Theater und da hatte ich Husten. Ich habe das ganze Theater verrückt gemacht. Mitten in die zartesten Liebesszenen, da habe ich rein gebellt wie so ein räudischer Dorfköter. Ich saß auf meinem billigen Sitz oben im zweiten Rang. Ich habe dort einen heroischen Kampf gekämpft gegen den, die Tragödie von Schiller auf der Bühne unten, also ein reines Kinderspiel gewesen ist. Das ging erst los so mit so ein bisschen Gekrächze. Ich habe alle meine Kräfte zusammengenommen, um das zu unterdrücken, dass ich dachte, mir platzt die Birne. Ich habe mir das Taschentuch vor den Mund gepresst, ich habe beutelweise Hustenbonbons gefressen. Aber alle paar Minuten ging das Gebelle wieder los. Und da haben die Leute sich natürlich mit Recht aufgeregt. Ich hätte ja nie gedacht, wie mäuschenstill das in einem solchen riesigen Theater sein kann. Und wie man mit so ein bisschen Gehustet die Leute auf die Palmen bringen kann. Ich habe dann schließlich das Feld geräumt. Ich bin mitten während der Vorstellung rausgegangen und nach Hause. Und da konnte ich dann husten, so viel ich wollte. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für uns Christen. Natürlich, jedes Gleichnis, das hinkt. Und ich möchte natürlich nicht das, was wir Christen zu sagen haben, mit so einem krächzenden Gehuste vergleichen. Im Gegenteil, wir haben den Menschen eine unvergleichlich schöne Botschaft zu bringen. Wir haben ihnen etwas zu sagen, was ihnen sonst in der ganzen Welt niemand sagen kann. Nämlich, Gott, der Schöpfer des Universums, ist an dir interessiert. Und er ist scharf auf deine Freundschaft. Der hat dich lieb. Und er ist bereit, dir deine Schuld zu vergeben. Der ist bereit, dir eine neue Chance zu geben, dass du nochmal neu starten kannst. Mit dieser herrlichen Botschaft leben wir mitten unter den Menschen, die voller Angst und voller Schuld und Ausweglosigkeit sind. Wir leben zwischen Menschen, die mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. So wie ich als hustender Oberschüler unter Menschen saß, die alle nach vorne auf die Bühne stierten. Die Menschen sehen alle auf die Bühne, wo ihnen eine Illusion vorgespielt wird. Die konzentrieren sich auf geschminkte Stars, die beten ihre Idole an, die hängen am Munde von politischen Rednern, die stieren auf dem Fernseher, auf die Lottozahlen, die sehen auf ihre Karriere, die sehnen sich nach dem großen Glück, sind alle auf irgendein Lebensziel fixiert und versuchen natürlich so viel wie möglich zu genießen, bis eben eines Tages der Vorhang fällt und die Vorstellung, also das Leben, vorbei ist. Mitten unter diesen Menschen sitzen wir Christen. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass die Vorstellung bald zu Ende ist. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass bereits der letzte Akt der Weltgeschichte gespielt wird. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass Jesus Christus zum Gericht wiederkommt. Und was tun wir? Wir sitzen da und wir schweigen. Wir geben uns alle Mühe, dass nur ja keiner merkt, dass wir zu Jesus gehören. So wie einer, der sich eben wegen Husten das Taschentuch vor den Mund presst. So halten wir uns Masken vors Gesicht und sind noch stolz darauf, dass andere uns nicht an der Nase ansehen können, dass wir zu Jesus gehören. Und weil die meisten Menschen um uns herum gottlos sind, da wagen wir uns ja kaum noch, uns zu räuspern. Und am liebsten machen wir es so, wie ich, als ich als Schüler im Theater war und von dort nach Hause gegangen bin. Wir verlassen die Gesellschaft der anderen, ziehen uns zurück in unsere vier Wände, am liebsten hinter die Kirchenmauern. Und dort wird dann frei weggehustet. Da wird das Glaubensbekenntnis im Chor gesprochen. Leute, wenn unser Glaube am Montag nichts taugt, da war am Sonntag auch nichts wert. Und wenn wir nicht bereit sind, Jesus vor der Welt zu bekennen, da brauchen wir es in der Gemeinde auch nicht zu tun. Hast du zum Beispiel schon mal den Versuch gemacht, irgendjemanden, einen Ungläubigen, einen Nichtchristen, einen Atheisten, mit hierher in diesen Gottesdienst zu bringen? Ich finde das ja herrlich, wenn hier viele Christen anmarschieren, das ist ja auch schön, dass ihr da seid. Aber versteht ihr, da ist noch ein Missverständnis zwischen uns. Es geht darum, dass ihr andere Menschen mit hierher bringt, die Jesus noch nicht kennen. Mich regen zum Beispiel diese leeren Plätze hier auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch nur inzwischen damit abgefunden habt mit den leeren Plätzen. Passt auf, dass dann nicht eines Tages euer Platz im Himmel leer bleibt. Ich sehne mich nach dem Tag, wo die Christen begreifen, es geht darum, dass wir andere zum Gottesdienst mitzubringen haben. Ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben oben in der Schlosskirche. Da war die Bude immer gestoppte voll. Und da sind Leute, Gottesdienstbesucher, die sind am Nachmittag in die Stadt gegangen und haben Leute eingeladen. Die waren auf dem Rummel, auf der Juststraße, überall und haben junge Leute angesprochen. Und haben die in den Gottesdienst geschleppt. Das habe ich denen nicht gesagt. Ich habe die nicht dazu beauftragt. Ich habe das gar nicht gewusst. Viele Jahre hinterher haben die mir das erzählt. Das finde ich gut, wenn Leute losgehen und was unternehmen. Denkt doch nochmal an das Gleichnis von dem Theater. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass das ganze Theater dieser Welt demnächst zusammenkracht. Natürlich, die Platzanweiser und die Türhüter, die beruhigen uns. Und die sagen, es besteht keinerlei Gefahr, das Ding steht noch lange. So wie Erich der Letzte ja gesagt hat, die Mauer täte noch 100 Jahre stehen, aber die waren ganz schnell vorbei, die 100 Jahre. Und so wird uns von allen Seiten gesagt, die Welt steht noch lange. Und ihr Christen mit eurem Gekrächze vom Weltuntergang, ihr stört bloß unseren Genuss an der Vorstellung. Und deshalb wird auf der Bühne weiterhin fröhliche Musik gespielt. Aber Leute, wir wissen, dass der Tag kommt, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und an dem das Haus dieser Welt zusammenkracht und alle unter sich begräbt. Denn am Gericht Gottes kommt kein Mensch vorbei. Und dann wissen wir Christen noch, dass es einen Notausgang gibt. Einen einzigen Notausgang, durch den hinaus wir ins Freie kommen, in die Freiheit. Es gibt eine Tür, die durch Gericht und durch Tod in die Freiheit führt. Und das ist die Türe, an der Name Jesus dran steht. Denn Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin die Tür. Und stellt euch mal den Tag vor, an dem der große Theaterbrand ausbricht. Alle sitzen in der Falle. Aber wir Christen, wir rennen hin zu der Türe, an der Jesus steht und hinter der Gott und seine neue Welt steht. Aber Leute, die Tatsache, dass wir die rettende Türe kennen, die nützt uns noch gar nichts, wenn wir Jesus nicht vor anderen Menschen bekannt haben. Denn an dieser Tür, da wird Jesus stehen. Und er wird zu den einen sagen, ihr habt mich zwar gekannt, aber ihr habt mich vor den Menschen nicht bekannt. Und deswegen bekenne ich mich jetzt nicht zu euch, ihr bleibt draußen. Und zu den anderen wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich. Tretet ein. Weil ihr euch vor den Menschen zu mir bekannt habt, bekenne ich mich jetzt zu euch vor meinem himmlischen Vater. Leute, möchte irgendeiner von euch etwa nicht bei denen sein, zu denen sich Jesus dann bekennt? Will einer von euch so wahnsinnig sein, dieses Angebot abzulehnen? Ich denke, das möchten wir doch alle, dass im entscheidenden Moment einer sagt, du, dich kenne ich, komm rein. Und dann wissen wir natürlich auch alle, was wir zu tun haben. Nämlich, wir haben Jesus vor den Menschen zu bekennen. Wenn ich das so sage, da klingt das so wie nach einem Muss oder einer Pflicht. Das stimmt ja auch. Für uns, die wir den Weg zum Leben kennen, ist das eine heilige Pflicht, dass wir andere Menschen darauf aufmerksam machen. Und wir werden nicht gerettet, wenn wir nicht andere retten. Im Neuen Testament, da steht, schafft, dass ihr gerettet werdet mit Furcht und mit Zittern. Und im Alten Testament, da steht beim Propheten Hesekiel, du Mensch, ich bestelle dich zum Wächter, der die Israeliten vor drohender Gefahr zu warnen hat. Wenn du eine Botschaft von mir vernimmst, musst du sie den Israeliten weitersagen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Wenn du ihn nicht warnst, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft wie für einen Mord. Wenn du ihn warnst und er hört nicht darauf, so wird er ebenfalls sterben. Du aber hast dein eigenes Leben gerettet. Das heißt, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass wir andere warnen und retten, weil wir sonst selber verdammt werden. Aber Leute, unser Bekenntnis zu Jesus, das ist doch nicht nur so eine Gehorsamspflicht, sondern für den wahren Christen ist es auch ein wahres Bedürfnis, andere zu Jesus zu bringen. Und deswegen habe ich ja den Vergleich mit dem Husten gebracht und gesagt, wer Husten hat, der muss einfach husten und wer Jesus hat, der muss ihn einfach bekennen. Und wenn du nicht den Drang in dir hast, diesen unwiderstehlichen Drang in irgendeiner Weise, dich zu Jesus zu bekennen, da ist in deinem Verhältnis zu Jesus etwas nicht in Ordnung, dann bist du nicht sein Jünger. Aber dann kannst du es ja werden. Dann sage zu Jesus, Herr Jesus, übernimm jetzt die Herrschaft in meinem Leben, verändere mich so, wie du mich haben willst. Mach aus mir einen Zeugen. Mit Bekennen ist ja nicht nur gemeint, mit dem Munde etwas sagen. Es gibt Leute, die können gar nicht reden, die haben da Hemmungen. Zumindest haben sie da ihre schwache Seite. Zum Beispiel bei den letzten Fußball-Weltmeisterschaften. Da war einer, der hat immer so ein Schild hochgehalten. Da stand drauf John 3.16. Die Fernsehkameras haben das öfters gezeigt. Millionen Menschen auf der ganzen Erdkugel haben das gesehen. Viele haben sich gefragt, was heißt das? Das ist eine Bibelstelle. Das ist die zentralste Stelle der Heiligen Schrift. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Versteht ihr, dieser Mann, der hat keinen einzigen Ton gesagt, aber er hat Millionen Menschen auf Jesus hingewiesen. Ich sage nicht, dass du mit dem Schild durch die Stadt rennen sollst, obwohl ich das gar nicht schlecht fände. Aber die Sache mit dem Schild, das war seine Idee, und ich frage dich, was ist deine Idee? Was ist dein Beitrag? Was tust du? Wenn man durch unsere Stadt geht, oder auch durch andere Städte, da trifft man alle möglichen Leute. Von der Hare Krishna-Sekte bis hin zu den Zeugen Jehovas. Die missionieren hier alle wie die Weltmeister. Bloß wir, die Christen, wir sind unsichtbar. Ich habe noch keinen einzigen Christen getroffen, der was verteilt oder bezeugt oder mich angesprochen hätte. Könntest du nicht derjenige sein, der damit mal den Anfang macht? Ganz egal, wie du das machst, mit Worten, mit Taten, einfach mit deiner Art, wie du lebst. Ich frage dich jedenfalls, bist du ein Bekenner? Legst du Wert darauf, dass andere Menschen erfahren, dass du Christ bist? Kommt es dir darauf an, dass andere Menschen erfahren, dass es Jesus gibt? Oder legst du Wert darauf, dass andere das gar nicht mitkriegen, dass du zur Kirche gehörst? Wenn das so ist, dann muss ich dir sagen, dass deinem Glauben das Entscheidende fehlt. Denn an der Bekenntnis in Wort und Tat, da fällt die Entscheidung, ob unser Glaube echt oder vorgetäuscht war. Wenn wir uns nicht klar zu Jesus bekennen, hat das natürlich einen Grund. Der Grund ist die Menschenfurcht, weil wir uns vor den Menschen fürchten. Und je weniger Glauben wir haben, umso größer ist unsere Furcht. Und dazu sagt uns Jesus hier dreierlei. Er sagt erstens, fürchtet euch nicht vor den Menschen, sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele ins Verderben bringen kann. Das heißt, fürchtet euch vor Gott, der im letzten Moment die Türe vor euch zuschlagen kann, weil ihr nur an eure eigene Rettung gedacht habt und nicht an die Rettung der anderen. Jesus hat mal gesagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und es heißt Gott verspotten, wenn man ein Leben lang hinter vorgehaltener Hand von ihm flüstert, ohne sich frei und offen zu ihm zu bekennen. Sicher wird uns das in Schwierigkeiten bringen. Und das ist das Zweite, was Jesus hier sagt. Er sagt, nur klar wird das kommen, sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Sie werden euch abstempeln als Schädlinge der Gesellschaft, vielleicht werden sie euch abschlachten sogar, so wie Hunderttausende Christen als Märtyrer gestorben sind. Es wird in unserem Land keiner getötet, weil er zu Jesus gehört. Aber in unserem Land haben ja viele deswegen Schwierigkeiten gekriegt, das haben wir ja hinter uns. Aber Leute, es wird sich daran nichts ändern. Denn auch wenn Gott uns jetzt mal eine Verschnaufpause gibt, dass wir ein bisschen Ruhe haben und mal Luft holen können, da werdet ihr doch hoffentlich nicht so naiv sein zu denken, dass es in Zukunft hier Christsein möglich wäre, ohne Schwierigkeiten. Aber, und nun sagt Jesus als Drittes, wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, es passiert euch nichts ohne das Wissen des Vaters. Jede allergeringste Kleinigkeit eures Lebens hat Gott unter Kontrolle. Ihr seid in Gottes Hand. Es kommt alles für uns darauf an, dass wir das glauben. Und Glaube ist immer Glaube gegen den Augenschein. Was ich sehe mit meinen Augen, das sind die anderen, die mich in der Hand haben. Mit ihren Beurteilungen, mit ihren Zensuren, wie es in meinem Leben weitergeht. Zum Beispiel, ob ich eine Arbeitsstelle behalte oder nicht. Vorhin hat der Andreas hier gesungen, ich teile die Ängste mit dir. Der steht nämlich auch vor dem Problem der Arbeitslosigkeit. Das ist ja nicht so, dass wir von hier vorne aus gesicherter Position euch was erzählen wollen. Sondern er hat das ja extra so formuliert, ich teile meine Ängste mit dir. Aber versteht ihr, er hat dann weiter gesungen und hat genau das gesagt, worüber ich heute hier predige, nämlich, dass wir in Gottes Hand sind. Glauben heißt, ich weiß, ich und auch die anderen bin in Gottes Hand. Ganz egal, was die anderen über mich schreiben, aufschreiben, mit mir machen. Mein Name ist in das Buch des Lebens eingeschrieben und nur das zählt. Leute, wozu sind wir auf dieser Welt? Ich komme nochmal auf das Gleichnis zurück von dem Theater. Sind wir dazu da, Um einen möglichst guten Platz in der vordersten Reihe zu kriegen, wo wir von allen gesehen werden und gut sehen können, sitzen wir im Theater des Lebens, um denen zuzugucken und Beifall zu klatschen, die uns dieses Märchen von der heilen Welt vorspielen? Jesus hat gesagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht für die Ewigkeit. Es ist unsere Aufgabe, dazu hat Jesus uns hier in diese Welt gesetzt. Dass wir die anderen aus ihren Illusionen rausreißen. Dass wir sie auf Jesus hinweisen. Dass wir sie auf den Notausgang hinweisen, der ins Leben führt. Vorläufig starren alle noch wie gebannt auf die Bühne. Und die unscheinbare Türe, der Notausgang, wo der Name Jesus dran steht, die wird von den meisten geflissentlich übersehen. Dabei wird eben durch diese Türe der großartige Auftritt des Weltenrichters erfolgen. Wenn es finster wird auf der Bühne und im Saal das Licht ausgeht, da wird das Licht aus dieser Türe hervorbrechen. Und alle werden mit ihren Köpfen rumfahren und in diese eine Richtung gucken und werden Jesus sehen. Jesus, den Sohn Gottes. Und wer dann nicht schon zu Jesus gehört, der muss im Finstern bleiben. Und nur seine Bekenner, die dürfen ins Licht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt. Die anderen dürfen ins Licht. Und weil es dann zu spät ist, sich noch für Jesus zu entscheiden, deswegen muss das jetzt passieren. Und wenn du noch nicht bekehrt bist, dann möchte ich dir sagen, was der Spruch dieser Woche ist. Heute ist der Tag der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt hast du die Chance der Rettung. Und wenn du bekehrt bist, dann bist du dazu verpflichtet, dass du es anderen Menschen sagst. Wir müssen andere auf die rettende Tür von Jesus aufmerksam machen. Auch wenn die das von uns gar nicht wissen wollen. Natürlich freut sich niemand, wenn er gerade eine Vorstellung genießt und dann gestört wird. Wir müssen aber stören, wir müssen uns bemerkbar machen, wir müssen den Menschen sagen, eure Vorstellung vom Leben ist falsch. Ihr geht verloren, wenn ihr ohne Jesus lebt. Natürlich wird man uns deswegen auszischen. Und natürlich bringen uns unsere Zwischenrufe den Vorwurf des Störenfriedes ein. Gerade jetzt im Zeitalter des New Age, wo alle sich in Harmonie auflösen, alle Religionen fallen sich gegenseitig in die Arme, alles gilt, jeder hat Recht. Und da sagen wir Christen, nee, so geht das nicht. Wir Christen sind diejenigen, die die Harmonie stören. Wir sagen, nein, es gibt nur einen Weg der Rettung und der heißt Jesus Christus. Und es ist nicht wahr, dass du durch Buddha, Krishna oder irgendwen zu Gott kommen könntest. Sondern du kommst alleine in Gottes Reich, wenn du dein Leben Jesus gibst. Und weil wir diese Harmonie stören, die da jetzt in der Welt eintritt, da werden wir Christen übrigens die Ersten sein, die von den New Age-Leuten, wenn die mal an die Macht kommen, an die Wand gestellt werden. Das haben die ja jetzt schon gesagt. Ja, Leute, wir sind notorische Störenfriede in dieser Welt. Weil nämlich unser Herr Jesus gesagt hat, ich bin nicht in die Welt gekommen, um Frieden zu schaffen, sondern ich bringe die Auseinandersetzung. Und er hat gesagt, wer sich in dieser Auseinandersetzung der Geister, wer sich da auf meine Seite stellt, wer sich zu mir bekennt, den bekenne ich vor meinem himmlischen Vater. Leute, das ist doch eine Verheißung, das ist eine herrliche Verheißung. Die Frage ist, wird sich diese Verheißung auch für dich in deinem Leben erfüllen? Wie wird das sein, wenn du im Gericht vor Gott stehst? Wenn du im Gericht als Angeklagter dastehst, wirst du dann einen Verteidiger haben? Wirst du dann einen haben, der sich auf deine Seite stellt, der sich vor dich stellt, der für dich einsteht? Eines Tages, da werde ich vor Gott stehen. Und der Teufel wird als Ankläger kommen, meine Sünden vorlesen. Und ich werde sie nicht leugnen können. Und ich werde Gott Recht geben müssen, wenn er sagt, mit dieser Latte von Sünden kannst du nicht in mein Reich. Und genau in diesem Moment, wo Gott sein gerechtes Urteil über mich spricht, da wird Jesus auftreten. Und er wird zum Teufel sagen, halt die Klappe, klapp dein Notizbuch zu. Ich habe hier auch ein Buch. Das ist das Buch des Lebens. Und da steht der Name des Theoleman auch schon drin. Diesen Namen habe ich mit meinem Blut da reingeschrieben, wird Jesus sagen. Und er wird zum Teufel sagen, deine Akte ist doch längst überholt, die kannst du vergessen. Was da drin steht, stimmt, aber es ist erledigt. Und dann wird sich Jesus an den Vater wenden und sagen, Vater, diesen Theoleman, den kenne ich. Ich kenne auch seine Sünden. Die haben mir sehr wehgetan, für die habe ich ja geblutet. Aber eben deswegen, weil ich für ihn schon bezahlt habe, kannst du ihn nicht rausfeuern. Der gehört auf meine Seite, das ist mein Bruder. Ich bekenne mich jetzt zu ihm und lege für ihn Fürsprache ein. Seht ihr, das ist mein Glaube. Jesus wird mein Fürsprecher sein. Das hat er mir versprochen. Und darauf baue ich mein Leben auf. Und das wünsche ich dir, dass du es genauso machst.
Hört, wir rufen alle zu. Hört, wir rufen.